Ich bin Gott sehr dankbar für die Themen, die wir heute, nicht nur heute, schon auch gestern hatten. Und wie die Brüder schon sagten, dass Gott hat es irgendwie so selbst eingeteilt. So eins nach dem anderen hat uns die Themen aufs Herz gelegt. Und so ist mir schon mit meinem Thema schon ziemlich einfacher, weil Bruder Robert schon den Anfang gemacht hat. Und wir haben jetzt eigentlich Fortsetzung. Die Welt überwinden. Es ist ein Auftrag Gottes an uns. Und ich denke, für jeden Einzelnen ist das eine wichtige Aufgabe. Und jeder Einzelne würde sehr gerne ein Überwinder sein. Nur wie überwinde ich die Welt? Und diese Frage soll uns heute beschäftigen und uns auch leiten. Nur, was ist darunter gemeint eigentlich? Wie ich die Welt überwinde oder was ist Welt? Das wurde eigentlich schon einiges uns gesagt. Wir wollen ganz kurz mal uns Gedanken machen. Wer war der? Wer war der größte Welteroberer? Es gibt ja so einige. Wer ist stark in der Geschichte? Ja, Napoleon, obwohl er 1,52 Meter war, ne? Wer noch? Ja, Alexander der Große. Ob er jetzt ein bisschen höher ist, wer weiß. Aber wurde groß genannt, weil er also große Siege errungen hat. Wer noch? Hannibal, ja. Und aus der Bibel, Nebukadnezar, haben wir heute gehört. Dann, wir wissen, das Römische Reich hat sehr sich breit ausgebreitet. Genghis Khan, Hitler war auch einer, der die Welt erobern wollte. Und wir sehen, es liegt im Menschen drin, irgendwie die Welt überwinden und groß werden. Und wir werden sehen, wer dahinter steckt. Aber dieses Sehnen liegt im Herzen drin. Nur das ist also von dem Teufel also verunreinigt geworden. Wer aber die Welt erobert hat, das war Jesus Christus, der der Kleinste geworden ist, der Niedrigste geworden ist, der eigentlich in seiner Schwachheit und scheinbar, als er am Kreuz hing, dann dachten alle, es ist alles aus. So sehen wir, dass darin lag der Sieg. Und was möchte Gott von uns, wenn er uns den Befehl gibt, dass wir die Welt überwinden? Und ein klares Verständnis dieser Aufgabe wird uns eigentlich sehr helfen. Und wir haben jetzt gesehen, dass die Welt wird immer kleiner. Stimmt das? Ich habe ein Fragezeichen gestellt. Wisst ihr, warum ich so zum Beispiel durch die Medien, Internet, also, du kannst jedes Teil der Erde irgendwie erreichen. Du kannst Nachrichten irgendwie von Singapur oder von Australien, egal wo, wie weit. Es ist erreichbar durch die Medien, durch das Internet. Und somit irgendwie, scheinbar ist es ziemlich kleiner. im Vergleich zu früher. Aber jetzt ein Ausspruch von Wilhelm Busch. Er sagte, mein Opa brauchte von Stuttgart bis nach Frankfurt 3 Tage. Auf einer Pferdekutsche. Oh, das ist jetzt andersrum. Da früher war die Welt nicht so erreichbar. Es gab nicht diese Transportmittel. Aber jetzt die andere Sicht, die Welt wird immer größer. Früher dachten die Menschen, dass die Erde ist so Mittelpunkt. Und jetzt durch die Raumteleskope und durch die Technik wissen wir, dass die Erde ist nur ein Stäubchen im Weltall. Und ich habe dieses ganz kurz nur zur Einleitung gewählt, dass wir sehen, dieses oder diese Gegenüberstellung, dass die Welt, wir sind von der Welt genauso auch erreichbar. Und wir können auch einen Einfluss auf die Welt ausüben. Und so habe ich so eingeteilt, die Welt und wir, dann unsere Feinde in der Welt und wie überwinde ich. Und dabei natürlich ist der Schwerpunkt mehr auf den 2., 3. Punkt. Ich wollte das erste nur ganz kurz einigermaßen durchgehen, so zur Einleitung. Der erste, das erste Teil, die Welt und wir. Wir werden von der Welt beeinflusst und wir selbst beeinflussen die Welt. Ich weiß nicht, ich würde raten, man muss nicht unbedingt mitschreiben. Ich werde dann die Wörterteile später austeilen. Und natürlich, da ist auch nicht alles drin, aber so könnt ihr besser mitfolgen. Weil ich versuche, etwas schneller das durchgehen. Und wir sind zeitlich begrenzt, leben nur eine kurze Zeit in dieser Welt. Genauso, wir sind auch räumlich begrenzt auf ein kleines Stück oder kleinen Fleck dieser Erde. Und hier auf der Erde ist der Kampfplatz zwischen Gut und Böse. Und viele Menschen, Gute und Böse, haben die Welt beeinflusst. Je nachdem, von wem sie, welchem Geist sie beeinflusst waren. Wenn man jetzt allein schon nimmt einfach den Leonardo da Vinci, der kennt ihn nicht. Oder Mozart oder Beethoven, Napoleon. Zum Beispiel jetzt kennt Barack Obama fast jeder. Aber was wird nach 20 Jahren? Da werden vielleicht die Historiker ihn kennen. Wer war jetzt 20 Jahre zurück Präsident in den USA? Wer kann sagen? Die Namen kennt man ungefähr so, aber so sehen wir, natürlich, wenn jetzt Barack Obama irgendetwas anstellt, so wie Hitler, ja klar, so ist das, ne? Und dann werden ihn mehr kennen. Und Menschen, die möchten gerne irgendwie durch irgendetwas groß werden, etwas Besonderes anstellen. Zum Beispiel jetzt Osama Bin Laden, er ist eigentlich so mehr Symbol für das Böse. Er ist für das Böse. Er ist tot, aber ist das Böse ausgerottet? Da wissen wir, dass es geht genauso weiter. Und eine Frage an uns, wem gehört die Welt? Gott oder dem Teufel? Eine ganz wichtige Frage. Was sagt das Wort? Selbst der Teufel spricht zu Jesus. Er sagt, alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben. Denn mir ist alles übergeben und ich gebe, mir ist das alles übergeben. Ich gebe es, wem ich will. Hat er gelogen? Noch ein Ausspruch. Es heißt in Epheser 2, Vers 2, und euch, die ihr tot wart durch Übertretungen, Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, jetzt gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Sünden, in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Da sehen wir, die Schrift selbst bezeichnet den Geist dieser Welt als einen Herrscher, Fürst dieser Welt. Jesus sagt ihm, ja, sieh, es kommt der Fürst dieser Welt. Aber es genauso gibt es noch einen Ausspruch. Die Erde ist des Herrn und was darin ist. Und die Oberherrschaft gehört Gott. Es ist für uns ganz wichtig zu wissen, der Teufel, er hat seinen Herrschaftsbereich, aber die Erde ist des Herrn. Und hier auf der Erde geschieht diese geistliche Konfrontation, der Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen dem Weltgeist und dem Geist Gottes. Und wir sehen, dass am Anfang, da war die Erde wüst und leer. Und es war finster, der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Und dann heißt es so einfach, und Gott sprach. Und dann auf einmal aus dem Chaos kommt eine wunderbare Ordnung. Und da heißt es so schön, und Gott schaute an, und siehe, es war alles sehr gut. Wisst ihr, dieses sehr gut, das heißt, da hatte das Böse kein Plätzchen. Und doch ist es dem Teufel gelungen, und er selbst, der damals schon war, der hat Eva verführt, wie wir gehört haben. Wir werden später darauf kommen. Und der Geist der Welt oder Weltgeist oder Zeitgeist, wie man ihn auch nennt, und der Geist Gottes, die stehen in einem Kampf, in Konfrontation. Und der Geist der Welt wird auch Gott dieser Welt genannt. Und da heißt es in 2. Korinther 4, Vers 4, wo es heißt, der Gott dieser Welt hat ihren ungläubigen Sinn verblendet. Er ist ein Herrscher, ein Gott dieser Welt, und er hat auch Macht. Aber keine Angst. Jesus sagte, nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen. Kam wieder, von Anfang war alles gut. Und jetzt kam Jesus und hat gesagt, jetzt geht das Gericht über die Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen. Und Jesus hat ihm die Macht genommen und hat ihn besiegt. Aber diese Aufgabe geht weiter an uns. Und jetzt die Welt und unsere Feinde, wir haben Kampf, wir haben auch diese Konfrontation, und das Böse, das steht uns im Weg. Und jetzt, ich möchte das so auf drei Hauptfeinde einteilen. Einmal, unser Hauptfeind ist der Teufel. Es ist ein Feind, der an uns von außen herantritt. Und er tut so, als ob er der Größte ist und will den Menschen Furcht einflößen. Aber ich komme auf den Teufel nicht als Erster zu sprechen, sondern aus diesen drei Punkten habe ich angefangen von der Sünde. Und zwar ist die Sünde ein Feind, der von mir geboren ist. Und jetzt ist das ganz wichtiges Thema. Jetzt möchte ich fragen, was ist Sünde? Wisst ihr, wenn wir ein klares Verständnis da haben, einen richtig klaren Blick, da kann der Teufel uns nicht, nicht so schnell irgendwie den Teppich unter den Füßen zu ziehen. Was ist Sünde? Lasst uns mal so ein bisschen jetzt aus der Mitte einige Punkte sammeln. Ja, widerstreben gegen Gottes Willen. Verachten. Ja, ein Verachten der Gnade Gottes. Ja, Melissa? Ja, übertreten der Gebote Gottes. Das ist eigentlich so alles, was von allen Seiten die Sünde bezeichnet. Noch, wer kennt Bibelstellen? Wisst ihr, es heißt, alle Untugend ist Sünde. Und manche sagen, ja, wo steht in der Bibel, dass Rauchen verboten ist oder so, ja? Und da steht in der Bibel auch nichts von den Drogen oder viele Dinge, die nicht direkt stehen, obwohl wir wissen ganz genau, was Sünde, was nicht Sünde ist. Und, oder, wir müssen als Kinder Gottes mit diesem einen Bibelwort auch zurechtkommen. So du weißt, Gutes zu tun und tust nicht. Steht's? Dem ist Sünde. Ja, und wisst ihr, an diesem Punkt, da versucht der Teufel am allermeisten anzuknüpfen. Und manche Gedanken kommen manchmal sogar von ihm. Er will den Menschen irgendetwas vorschweben, was der Mensch nicht kann. Etwas richtig Gutes. Und dann, der Mensch kann es nicht tun und hinterher sticht er ihn damit. Ja, du hast nicht getan. Und auf diese Weise, ich denke, da könnte man fast ein Liedchen singen. Jeder einzelne von uns wurde darin schon versucht. Das ist so ein kleines Bildchen, wie Versuchung auf den Menschen wirkt. Zum Beispiel die Maus aus der Ecke schaut, da ist auch Speck. Ja, mit Speck fängt man Mäuse. Und auf diese Weise versucht der Teufel, die Menschen zur Sünde zu verleiten. Und die Maus, die weiß nicht, was da für ein Gerät da steht. Die sieht jetzt nur jetzt diesen Speck hier. Und wenn die Versuchung zu groß ist, dann, gestern haben wir vom Bären gehört, der jetzt in den kochenden Honig immer seine Schnauze reintaucht. Und naja, er hat die Schnauze verbrannt, aber die Maus, die bezahlt mit seinem Leben. Und so ist es mit dem Menschen. Der kann mit seinem geistlichen Leben, kann sein geistiges Leben einbüßen. Ist ja so richtig tief, dieses Thema zu betrachten, da bräuchte man einige Stunden. Und deshalb habe ich das nur so ganz kurz, wie schon gesagt wurde, dass Sünde ist Folge der Übertretungen oder Ungehorsam. Oder es heißt, Ungehorsam ist sogar Zaubereisünde. Übertretungen der Gebote Gottes. Und im Griechischen heißt dieses Wort Sünde Hamatria, das ist Zielverfehlung. Und irgendjemand, ein weiser Mann, sage ich so, der sozusagen Theologie studiert hat, sagt, im Griechischen steht kein Unterschied zwischen Fehler und Sünde. Und wir sozusagen Gemeinde Gottes machen einen Unterschied, aber in der Bibel steht es nicht. Nun, ich denke, jeder, der ein bisschen die Bibel kennt, der müsste doch auch klar wissen, Unterschied zwischen Fehler und Sünde. Was ist Fehler? Ja, Ungewolltes, Unbewusstes. Ein Mensch möchte sogar etwas Gutes tun und irgendwie misslingt ihm. Am Ende ist was Böses daraus geworden. Oder ich selbst persönlich, manchmal höre ich etwas, sage ich weiter. Ich nehme das, ja, das Original, es ist stimmt, es ist Wahrheit. Und dann, manchmal gehen Jahre vorbei. Und dann höre ich es selbst vom Menschen ganz anders. Denke ich, Mensch, ich habe es falsch erzählt. Bin ich jetzt ein Sünder? Wisst ihr, wenn wir dann wissen, dass wir was falsch gemacht haben, oder der Geist Gottes überführt uns und unsere unerkannte Sünde führt er ins Licht vor sein Angesicht, ja, dann wird die Sünde lebendig. Dann muss ich zusehen, dass ich sie ausräume. Aber wenn ich jetzt es nicht wusste, ich werde dafür nicht gerichtet. Und das ist ganz wichtig zu wissen. Und das Wort sagt, dass alle Menschen, die auf diese Welt kommen, das heißt, sie sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Das sagt die Schrift. Und die Schrift hat alles beschlossen unter den Unglauben. So sagt das Wort. Und aber es gibt einen ohne Sünde. Das ist Jesus. Und was ganz wichtig ist zu wissen, dass die Sünde, das ist eine Macht, die einen Menschen bindet, die einen Menschen gefangen nimmt. Und es nicht umsonst sagt Jesus, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Und ein Mensch, der unter diesem Bann leidet, unter der Sünde, der weiß, was es ist. Und ganz wichtig aber ist zu wissen, dass Versuchung noch keine Sünde ist. Und wisst ihr, der Teufel, der macht da seine größten Erfolge. Ich könnte ganz kurz ungefähr uns beschreiben, wie das ist. Also, die Versuchung, die wirkt zuerst an unsere Gedankenwelt. Und der Teufel, der ist wie ein Fischer, ne? Mit einem Angelhaken. Ne? Der wirft seine Angel rein mit seinem Köder und wartet, bis jemand anbeißt. Und so versucht er uns beeinflussen durch diese Weltgeist, durch Zeitgeist, auf alle möglichen Weisen, wer anbeißt. Und so wie der Fisch, der sieht ja gar nicht, ne? Diese Leine da hinten. Und es schmeckt zuerst gut, aber danach, sticht's. So ist mit der Sünde. Und wisst ihr, Versuchung, wenn du etwas siehst, was dich reizt, das regt deine Gefühle vielleicht an. Aber das ist noch keine Sünde. Bruder Krebs hat einmal uns das so schön erklärt im Bibelkursus, dass die Versuchung, die wirkt zuerst auf unsere Gefühle und da merken wir schon diese Wirkung. Und dann kann es auslösen, das wirkt dann auf unser Fleisch, auf unseren inneren Mensch. Und ja, soll ich oder soll ich nicht? Dann kommt das Nächste, der Wille. Und dann kommt die Entscheidung, ja oder nein. Und erst wenn der Mensch Ja gesagt hat, dann ist es Sünde. Wenn er willentlich Ja gesagt hat, dann ist die Sünde sozusagen, dann hat die Lust empfangen. Und wenn sie empfangen hat, früher oder später die Sünde kommt, die wird geboren und die gebiert den Tod. Und es ist ganz wichtig, dass man das klar sieht. Und wisst ihr, die allererste Sünde, kein Abel, die erste Sünde kann man sagen, von den Kindern, die auf dieser Welt geboren wurden, Kain und Abel. Er sieht, Abels Opfer ist angenommen, sein Opfer ist nicht angenommen. Ja, dann kommen die Gedanken. Was jetzt? Dann kommt als erstes der Neid. Und der Neid, der wirkt den Zorn aus. Wisst ihr, und es ist noch keine vollendete Sünde da. Und Gott warnt ihn und sagt, warum verstellen sich deine Gebärde? Gott sieht das. Und wisst ihr, so ist mit jedem einzelnen Menschen. Wenn ein Mensch irgendwie schon so nahe dran ist, er bekommt immer eine Warnung von Gott. Pass auf. Und so wurde auch der Kain gewarnt. Pass auf. Und Kain hat sich nicht warnen lassen. Er gab Raum dem Zorn. Und der Zorn hat die Sünde geboren, den Mord. Und so, und dann musste er vom Angesicht des Herrn gehen. Und diese Trennung mit Gott, das ist Tod. Das ist die Folgen der Sünde. Jetzt, natürlich, da kann man, oder müsste man natürlich noch weit tiefer gehen. Aber wir wollen jetzt zum zweiten Punkt kommen, der Teufel, unser Hauptfeind. Wo kommt er her? Wo kommt er her? Wer weiß? Ja, das ist ganz einfach. Aber ein ganz wichtiges Verständnis ist für uns zu wissen, dass Gott hat keinen Teufel geschaffen. Die Engel, die haben genauso auch ihre Gebote. Und er ist nicht bestanden in der Wahrheit. Und die Bibel sagt, dass er ein gefallener Engel ist. Und in Johannes 8,44 heißt, der ist ein Mörder, er ist ein und ein Lügner. Ich werde den ganzen Vers nicht lesen. Und es heißt, er ist ein Vater der Lüge und ist nicht bestanden in der Wahrheit. Was sagt uns dieses Wort? Nicht bestanden in der Wahrheit. Wie denkt ihr? Mir scheint es ziemlich einfach zu sein. Dass er irgendwann in der Wahrheit war. Er war in der Wahrheit, aber ist in ihr nicht bestanden. Und deshalb ist er aus der Wahrheit gefallen, aus der Gnade Gottes. Und so wurde er zu einer Schlange im Garten. Und da, dieses Lügner, er ist ein Lügner, da ist die Lüge. Er hat gesagt, ihr werdet nicht sterben. Und wisst ihr, diese alte Schlinge, wie damals im Garten Eden, sollte Gott gesagt haben, Zweifel streuen. Das ist heute noch genauso. Der Zeitgeist, der Weltgeist, sollte Gott gesagt haben, darf ich das wirklich nicht? Und es sieht eigentlich so schön aus. Und Eigentlich brauchen wir diesen Vers nicht lesen. Robert hat uns das gelesen. 2. Korinther 11, 2, 3, wo es heißt, wie die Schlange Eva verführte. Wir stehen genau in dieser Gefahr. Und deshalb ist auch so wichtig dieses Thema. Und jetzt möchte ich ein wenig die Taktik des Teufels uns zeigen. Und das sind diese drei Bahnen, wo der Teufel Zugang zum menschlichen Herzen hat. In Johannes 2,16 heißt es, denn alles, wer weiß, was Johannes 2,15 steht? Wer weiß? Eigentlich, das wird so oft zitiert. Ja, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und da werden... Oh Mensch, ja, da habe ich irgendwie mich vertippt. Ja, danke schön. 1. Johannes 2,16. Und das sind diese drei Bahnen. Erstmal die Lust des Fleisches. Und das ist das, was Bedürfnisse unseres Körpers sind. Essen, Schlafen, Sexualität. Dann die zweite Bahn, die Lust der Augen. Da ist auch noch eine ganze Palette eigentlich da. Und die Hoffart des Lebens, das dritte. Stolz, Neid, Geiz, Eigensinn, Eigenwille oder diese Unabhängigkeit, Individualität, alles gehört zu diesem dritten Punkt. Und jetzt wollen wir mal so ein bisschen diese Taktik des Teufels vergleichen in der Versuchung Adams und Versuchung Jesu. Und die Frucht von diesem Baum, der Erkenntnis des Bösen und Guten. Gut zu essen. Und sie hat gegessen. Und sie wusste aber, du darfst nicht. Hat nicht der Feind genau diese Schlinge verfolgt mit Jesus? Da heißt es, der Versucher trat zu ihm und sagt, sprich, dass diese Steine Brot werden. Er weiß, Jesus hat diese Vollmacht. Und er möchte, dass Jesus diese Vollmacht für seinen Eigennutz verwendet. Und Jesus sagt wieder, es steht geschrieben. Er weiß, was Jesus sagte. Von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Also, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Jesus stellt das Geistliche über das Irdische. Und das ist immer wichtig. Der Feind versucht, das Irdische über das Geistliche zu stellen. Und da können wir bei Jesus lernen. Und wieder, er kommt und sagt zu Eva, eure Augen werden geöffnet. Die Lust der Augen. Und die Frau schaute an. Und dann sieht sie, oh, das ist sieht gut aus, lustig auszusehen, gut zu essen. Und die greift zu. Da sehen wir, so wie die Maus beißt an, so auch Eva. Die wurde in dem Moment verblendet. Und auf diese Weise, der Teufel versucht verblenden. Genauso hier, er kommt zu Jesus, zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und will ihn auf einmal verblenden. Das gebe ich dir. Da sehen wir, wie der Teufel so raffiniert ist. Dann die dritte Bahn. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Dieses, ihr werdet sein wie Gott. Oh, wer möchte nicht sein wie Gott? Und zum Beispiel Eva, sie hatte so eine gute Beziehung zu Gott. Und sie sieht, dass Gott mächtig ist, dass Gott alles kann. Er hat alles geschaffen für sie. Sie hat Gemeinschaft mit ihm. Sie darf alles genießen, nicht nur genießen. Sie darf herrschen über alles. Und Gott hat Adam und Eva eigentlich als Verwalter über alles, was er gemacht hat. Und aber das, was der Teufel wollte, das hat er jetzt in diesem Moment inne. Ihr werdet sein wie Gott. Da, wo er selbst gefallen ist, er wollte sein wie Gott. Und mit dem kommt er jetzt auch zu Adam und Eva. Und er kommt genauso zu Jesus. Siehe, das will ich dir geben. Und wir wissen auch, er wollte, dass Jesus von der Zinne des Tempels sich herabwirft. Und dann kommt er und sagt, denn es steht geschrieben, er hat seinen Engel befohlen über dir, dass sie dich auf Händen tragen. Ja, wirf dich hinab. Und sie denkt, was wäre, wenn jetzt Jesus wirklich das gemacht hätte? Ich denke. Natürlich. Oh, das ist er. Endlich ist er da. Und aber Jesus, der hat keinen durch Zeichen oder Wunder überzeugen wollen, dass er der König der Herr der Welt ist, sondern er ist gekommen, am Kreuz zu sterben. Und der Teufel wollte das ihm in den Weg stellen. Nur nicht, dass er am Kreuz steht. Und wir sehen, wisst ihr, für mich ist das einmal so einleuchtend geworden, dass, lasst uns Psalm 91 aufschlagen, wo der Teufel dieses Wort nimmt. Psalm 91, Vers 11. Liest jemand aus der Mitte? Vers 12. Jetzt pass mal ganz gut auf. Liest mal den 13. Seht mal, da ist die Vollmacht Christi. Er wird treten auf Löwen und Drachen. Und der Feind versucht kurz davor noch einzuspringen. Aber Jesus hat ihn zertreten, indem er sagte, weiche von mir, du Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst Gott anbeten und ihm allein dienen. Wir sehen, der Teufel kennt die Schrift und er wird genauso auch an jeden Einzelnen herantreten, manchmal mit einem Bibelwort. Und wir können bei Jesus lernen, wie man überwindet den Teufel. Und auf diese Weise die Lust des Fleisches zu erwecken. Es ist heute so alles ausgerichtet auf diese Weise. Und wir haben genug zu essen, wir haben genug zu trinken, wir dürfen auch uns Ruhe gönnen. Weit mehr, wenn man jetzt denkt, wie unsere Eltern, wie unsere Großeltern, manchmal haben die ein paar Stunden in der Nacht geschlafen. Und ich habe oft gesehen, wie meine Mama manchmal die ganze Nacht oder Wäsche gewaschen hat oder noch. Das war so viel alles. Und heute haben wir es viel besser. Aber wichtig ist, dass wir das Geistliche stellen über das Irdische. Und dass das Wort Gottes für uns so eine Autorität hat. Wisst ihr, ich habe gleichzeitig auch gesehen, wie meine Mama manchmal nächtelang geschrieben hat, die abgeschrieben, was die Bibel lehrt, die Offenbarung erklärt. Und später habe ich selbst, was die Lämmer, Weide für Lämmer abgeschrieben. Damals gab es noch wenig, diese geistliche Nahrung. Aber heute ist so, dieser Überfluss. Wir sehen, es ist im Natürlichen ein Überfluss. Und es wird so viel geboten, aber Geistliche hat Vorrang und das Geistliche. Und wisst ihr, der Teufel, der stellt sich an, als ob er wirklich der Herr dieser Welt ist. Und er hat über keinen Menschen Einfluss, wenn ein Mensch kein Sünder ist. Wisst ihr, wenn ein Mensch rein ist vor Gott, dann hat er absolut keinen Anlaufpunkt. Jesus sagte, siehe, da kommt der Fürst dieser Welt und er hat nichts an mir. Da ist kein Fleck, wo er anklagen kann. Jesus hat diese Kraft der Reinheit und er kann einfach sagen, er wird versucht, aber er kann ihm den Platz weisen. Und das ist für uns ganz wichtig. Wir, die wir Kinder Gottes sind, wir müssen uns in der Reinheit erhalten. Und wenn Jesus sagte zu dieser Frau, die eine Ehebrecherin war, die wollten alle sie steinigen, die Sünde sozusagen, das Böse aus dem Raum, aus der Mitte tun, das Böse zu bekämpfen. Und hätten sie das Böse ausgeräumt? Und Jesus sagt, wer den ersten Stein hat, wirf auf sie. Und endlich gehen sie einer nach dem anderen raus. Wisst ihr, was er auf der Erde geschrieben hat? Er bückt sich nieder und schreit. Und einmal hat Bruder Bernd das so schön gesagt. Die Sünder werden alle in der Erde geschrieben werden, steht es in Jeremia. Und Jesus hat das so, hat sich gebückt, schreibt etwas. Und ich stelle mir vor, da kommt er, vielleicht der allerweiseste Pharisäer aus denen, der Erste war, guckt, und da steht zum Beispiel Hannas. Sünde sowieso, Tag sowieso, Zeit und alles. Warum sind sie alle rausgegangen von ihrem Gewissen überführt? Jesus hat kein Wort gesagt. Aber sie haben gemerkt, dass Jesus alles weiß. Schnell raus, damit er nicht mich jetzt noch schreibt. Aber dann sieht er diese Frau und sagt, wo sind deine Verkläger? Keiner da. Und Jesus sagt, so verdamme ich dich auch nicht. Aber der sagt dann zu ihr ganz wichtige Worte. Geh hin, wer weiß. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Wisst ihr, die Bibel, das ist so klar, so deutlich. Und wenn heute gesagt wird, dass ohne Sünde man nicht leben kann, da weiß man, wer dahinter steckt. Welcher Geist? Weil die Bibel, die fordert nicht nur von uns etwas, sondern die gibt uns auch Gnade und Kraft. Und wer wird später auch kommen, wie man überwindet. Und jetzt kommen wir zum Dritten, das ist eigentlich das Fleisch. Das ist meine eigentlich mein Innerstes, mein Heiligtum, mein Ich, mein Individuum, mein Ego. Und das ist der schlimmste Feind. Das ist die angeborene Sünde. Und wisst ihr, es gibt zwei Formen der Sünde. Einmal ist das die Tatsünde, die wir betrachtet haben, die von uns geboren wird, und die angeborene Sünde. Und dafür können wir nichts. Ein Mensch wird mit dieser angeborenen Sünde geboren. Aber wisst ihr, da gibt es einen Flipchart. Ich zeige dir mal ein Weizenkorn. So, und ein bisschen. Ein Weizenkorn. Und ein Weizenkorn, es ist extra so ein bisschen, scheint wie geteilt, ne? Wenn du das anschaust. Und man kann nicht sehen, was da drin ist. Aber wenn wir einen Schnitt darin machen, dann können wir sehen, so einen ganz kleinen Keim. Und dieser Keim, der ist tot. Aber ist schon hineingelegt. Und wenn ich so sagen könnte, ja, jetzt, dass ein Mensch wird geboren, bildlich gesehen, das sind zwei Keime. Einmal ist jetzt das Leben drin, und gleichzeitig ist der Tod drin. Die angeborene Sünde. Und wenn ein Mensch, ein kleines Kind, das hat noch keine Sünde getan, wenn es stirbt, es ist selig. Aber früh oder spät wird, zum Beispiel wird dieser, später gehe ich noch kurz darauf ein. Das Fleisch ist wieder den Geist. Man kann nennen, der Mensch ist zwiefältig. Er hat in sich den Hauch Gottes. Er wird damit auch geboren zur Welt. Das ist sein Hang zum Guten, das Verlangen zum Guten. Es ist hineingelegt in uns, dieses moralische Gesetz. Und wenn ein Mensch irgendwo in Afrika geboren ist oder irgendwo in Australien oder auf einer Insel, er hat nie was gehört, aber Gott hat dieses moralische Gesetz jedem Menschen hineingelegt. Und die Bibel sagt auch, dass keiner hat eine Entschuldigung. Es ist hineingelegt. Und jetzt der Kampf zwischen dem Fleisch und Geist ist so deutlich in jedem Menschen. Galater 5, Vers 17 beschreibt diesen Kampf. Lass uns kurz aufschlagen. Und liest jemand aus der Mitte? Da sehen wir, dass da im Innersten ist dieser Kampfplatz. Da fängt alles an. Und der Teufel hat auf unser Fleisch Einfluss. Und er will diese Triebe erwecken, dass dieser Keim wach wird. Dass er anfängt zu treiben, dass er Wurzel bekommt, dass er dann auch einen Halm und Frucht bringt. Und auf diese Weise geschieht es, dass hier in dieser Welt jeder Mensch eigentlich von klein auf, es kommt eigentlich dazu, dass jeder ein Sünder wird. Gott hat es so zugelassen, aber Jesus sagt, der Geist ist der lebendig macht, das Fleisch ist nichts nütze. In Johannes 6, Vers 36, als er in Kapernaum dieses Wort gepredigt hat, dann sind viele weggegangen. Wisst ihr, das ist eine harte Rede. Und obwohl wir nichts dafür, nichts dagegen eigentlich tun können, wir sind geboren mit dem, mit diesem angeborenen Trieb. Aber wir haben einen Auftrag, dieses uns gegebene Fleisch auf den Altar zu legen. Und damit ist nicht gesagt, Jesus, der hat ja seinen Leib kreuzigen lassen. Aber wir können ja und wir müssen ja nicht mit Christus in dieser Weise sterben wie er. Aber es ist ein Auftrag an uns oder ein Gebot, ein Befehl, begebet eure Leiber zu einem lebendigen Opfer. Und diese innere Triebe, die in uns sind, die müssen auf den Altar. Und Bruder Krebs hat einmal das so uns aufgezeichnet, wenn ein Mensch, wenn ein Mensch zum Kreuz kommt und sieht Jesus Christus, er sieht Jesus Christus am Kreuz, er ist für mich gestorben. Und nur hier am Kreuz kann man Leben empfangen. Nur bei Christus. Weil er ist, der die Sünde überwunden hat, in jeder Versuchung standgehalten. Er ist auch der, der uns geliebt hat. Und das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Und hier darf man jede Sünde ablegen. Und jede Sünde muss auch abgelegt werden. Anders kommst du nicht rein. Und hier gibt es eine Tür. Ich habe das nicht so ganz schicklich gemalt. Da ist die Tür. Und da fängt der Weg des Lebens an. Da ist die schmale Pforte. Und nirgendwo anders geht man rein. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, der wird Weide finden, Leben finden, volle Genüge. Aber jetzt vom Kreuz, da hinten geht so ein schmaler Weg. Er ist zwar so richtig schmal und steinig, dornig, aber irgendwann kommt der Altar. Und Gott führt jeden Menschen zum Altar. Und manche denken, man muss mehrere Jahre Gott dienen, dass man zum Altar Gottes kommt. Wie lange war es bei Paulus? Wie lange dauert es? Wer weiß. 3 Tage. Und die Oma von meiner Frau, die hat sich bei einer Lagerversammlung bekehrt. Den nächsten Tag hat sie Heiligung gesucht. Und zwar, das ist dann, wenn ein Mensch Bibelkenntnis hat, besonders wenn ihr, die meisten, sage ich, von klein auf die Schrift kennt, er kennt die Gebote, er kennt den Willen Gottes, das muss nicht lange dauern. Und Gott möchte, und wisst ihr, Gott möchte junge Leute. Er möchte wirklich Jünglinge, die den Bösewicht überwinden, junge Leute, Jungfrauen, die wirklich sich zu einem lebendigen Opfer begeben und bildlich gesehen, die sich auf den Altar legen. Für Christus war der Altar das Kreuz. Und wir, die wir uns auf den Altar legen, wir sterben mit. Und es ist ein schwerer Kampf, aber hier heißt es im Wort, so tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Wisst ihr, ich habe so eine schöne Erklärung in einer alten Posaune, ich muss das unterstreichen leider, in einer alten Posaune gefunden. Wenn du liest, so tötet nun auf eure Glieder, die auf Erden sind, und dann weiterkommt, Hurerei, dann böse Lust, Zorn, Mord und alle böse Dinge, denkt man, kann das an die Kinder Gottes gerichtet werden? So ein Gebot, so tötet nun eure Glieder. Wisst ihr? Und als ich die Erklärung gelesen habe, mir ging ein Licht auf. Er schreibt, das sind die Glieder des alten Menschen, die in uns ruhen, so in einem Keimart, die ruhen da drin. Da ist die volle Information hineingelegt von der Sünde. Jede Art der Sünde drin. Und wisst ihr, man kann zum Beispiel, kann man ohne Hand leben? Mensch. Natürlich kann man. Man kann ohne Hand, man kann ohne Fuß. Man kann auch ohne Hand und Fuß. Aber was ist dann mit dem Mensch? Er ist behindert, ne? Invalide. Und es kann sein, dass ein Mensch wirklich es geschafft hat. Er hat die Hurerei getötet, er hat den Zorn getötet, Neid getötet. Aber der alte Mensch lebt noch. Wisst ihr, und da muss man ganz konsequent sein. Und das möchte ich euch so ans Herz legen. Gott möchte wirklich ein volles Opfer. Und Bruder Krebs hat uns gemalt, so ein Männchen, Strichmännchen da. Und hier, die Hand hier und die eine Hand hier. Und der Kopf drüben, und das sind lange Haare. Wohl bemerkt. Er ist auf dem Altar, ja, ich habe das Opfer gebracht. Wisst ihr, Gott möchte ein volles Opfer. Und wisst ihr, genau da hat die Gemeinde Gottes so viel Schaden gelitten. Weil zum Teil wurde erklärt, dass der alte Mensch stirbt bei der Bekehrung. Und das ist noch bei keinem gewesen. Und ich unterstreiche, dass außer Jesus ist ohne Sünde geboren. Und es heißt vom Johannes dem Täufer, er wurde mit dem Heiligen Geist im Leib erfüllt. Und von ihm heißt es, sieh, ich sende meinen Engel vor mir her. Es sind auserwählte Leute gewesen, aber die haben auch zu kämpfen gehabt. Aber wisst ihr, die Jünger, die wurden ausgesandt, die predigten, die haben Teufel ausgetrieben, die hatten diese Vollmacht. Aber da war Neid. Der eine will größer sein, da war auch dieses, ja, Ehrsucht ein wenig, besser sein als der andere. Und noch nach dem Tod Jesu, da gehen die beide und Jesus sagt, folge mir nach zu Petrus. Petrus hat erst diese tiefe Reue und Buße gehabt. Vergib, dieses Herr, du weißt alle Dinge. Er weinte. Er war sehr betrübt, dass Jesus ihn fragt, dreimal. Er hat ihn dreimal verleugnet und Jesus fragt dreimal, hast du mich lieb? Und jetzt gehen sie, folge mir nach. Und jetzt, Johannes folgt auch. Herr, was soll dieser? Wir sehen, wie das so tief verwurzelt ist. Und das ist so ähnlich wie als ein Baum. Bei der Bekehrung, der Baum wird abgehauen. Der alte Mensch, der trägt keine Frucht mehr. Er ist kein Herrscher mehr. Er ist vom Thron weg. Aber die Wurzeln sind da. Die Triebe sind da. Und ein Mensch, je schneller ein Mensch von der Bekehrung zur Heiligung kommt, desto besser. desto besser wird er sie haben, desto besser wird er Gott dienen, desto brauchbarer wird er für den Herrn. Und er wird dann merken, auch nach der Heiligung, so manche kleine Würzelchen, Gott wird ihm Licht geben. Und wisst ihr, es ist so ähnlich, er ist ins Land der Ruhe eingegangen, wie das Volk aus Ägypten, aus der Knechtschaft der Sünde in die Wüste. Zwar dieser Begriff klingt so ein bisschen, in die Wüste? Komme ich nach der Bekehrung in der Wüste? Nein, die haben das Manna Gottes gehabt. Die haben die Offenbarung Gottes gehabt. Gott hat sich ihnen offenbart auf dem Berg. Dann führt er sie durch eine Wolkensäule. Er schützte sie von der Sonne. Bei Nacht hat er ihnen den Weg erleuchtet. Ihre Kleider sind nicht veraltet, ihre Schuhe nicht. Sehen wir diese Führung Gottes. Aber 40 Tage, sie wären schon im verheißenen Land. Und wieder hat es der Feind geschafft. Sie würden mürrisch, Rebellion, Furcht. Oh, der Feind versucht, den Menschen Furcht einzujagen. Und Mauern so groß, bis zu den Himmel verbaut. Und da sind Riesen, wir sind wie die Heuschrecken. Und der Feind, der zieht den Menschen eine Lupe an. Lupe für das Böse und für das, wo er wirkt. Und die Kraft Gottes irgendwie scheint dann klein. Aber dem muss man genauso widerstehen. Wisst ihr, der alte Mensch ist ein Lügner. Der alte Mensch, der hat Furcht. Der alte Mensch, der ist selbstsüchtig, eigenwillig. Und es heißt im Wort, der fleischliche Mensch, der kann Gott nicht gefallen. Er muss das kreuzigen. Und eigentlich, das ist ein Thema für sich. Ich habe das eigentlich nur versucht, kurz durchzugehen. Und da wollte ich diese Gegenüberstellung ein klein bisschen uns zeigen. In uns ist verborgen das Böse, in uns ist verborgen das Gute. Die Entscheidung liegt bei dir. Wem gibst du dein Herz? Der Tod, das Leben. Und so steht es im Wort. 5. Mose 30, das ist ein Mustergebet für Erweckung. Ich würde euch raten, liest das durch. Alle Beter, nimm es Daniel, nimm Nehemia, nimm Zerubabel, alle, die da gebetet haben, die kamen mit diesem Gebet zu Gott, mit dieser Verheißung. Und wenn ihr bis an das Ende der Erde verstoßen werdet, Gott wird euch da holen. Und jetzt in 5. Mose 30, im 15. Vers, da heißt es, siehe, ich habe dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Es liegt drin im Menschen und auch selbst das Wort. Es heißt im 14. Vers, denn das Wort ist gar nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Du musst nicht vorher, heißt es, wo sollen wir hin? Bis an die Ende zum Himmel fahren? Dass du würdest sagen, dass ich es hole vom Himmel oder jenseits der Erde. Nein, es ist in dir drin. Die Stimme des Geistes, es ist hineingelegt in jeder Menschen. Und habt ihr die letzte Posaune oder vorletzte, die Stille? Habt ihr gelesen, da einen Artikel von der Stille? Da schreibt der Schreiber, er hat gelesen einen Artikel, dass tief in uns drin liegt etwas, das ist die Stimme Gottes. Die ist ganz leise. Nur man muss dahin kommen. Und er fing an, diese Stimme Gottes zu suchen, diesen tiefen Frieden Gottes. Und er suchte, und dann, als er angefangen hat zu suchen, dann kamen viele Stimmen. So ein Durcheinander. Eigene Stimmen, Selbstsucht, sein Fleisch schrie und sein Eigenwille, sein Neid, sein alles, naja, ich will das nicht aufzählen. Und aber er kam, bis endlich er sich durchgekämpft zu diesem Verborgenen. Und dann kam er, und Bruder Semenyuk hat das gesagt, er hat die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt. Das ist der Hauch Gottes, der in uns verborgen liegt und der durch unser Fleisch, unsere Sünden gebunden ist. Und da ist die Finsternis, da ist das Licht, da ist die Lüge, da ist die Wahrheit, da ist die Torheit und die Irrtum, der Irrtum und die Torheit in Sprüche 9, wenn man das liest, dass die Torheit baute ein Haus und hieb dann ihre Säulen und ladet ein. Kommt her, alle, die ihr unverständig seid. Die hat ein fettes Mahl bereitet. Aber die Weisheit sagt, kommt zu mir, lasst euch von mir strafen. Wer möchte schon diese Strafe? Aber hat nicht Jesus diese Strafe auf sich genommen? Wollen wir nicht mit ihm leiden und den Weg der Weisheit gehen? Da ist der Adam, das eigene Ich, der groß sein will. Das ist von Adam her, dieser Keim liegt in uns drin. Jeder möchte etwas werden, Eroberer werden, Welteroberer. Aber da ist Christus, er sagt, folge mir nach. Werde nicht groß, sondern werde klein. Und wisst ihr, als ich das erfahren habe, dass mein Fleisch dem Geist zuwider ist und dass mein Ich mein schlimmster Feind ist, dann gingen mir die Augen auf. Und wisst ihr, dann fing ich an, alles aus Gottes Hand zu nehmen. So ähnlich wie bei Hiob. Wisst ihr, Hiob, er war ein rechtschaffener Mensch und diese Geschichte finde ich so faszinierend. Da ist eine Versammlung gezeigt und die Kinder Gottes kommen vor den Herrn. Auf einmal kommt der Teufel her. Und Gott sagt, wo kommst du her? Wie denkt ihr? Weiß Gott nicht, woher er kommt. Er weiß, aber er fragt wegen uns. Damit auch wir es wissen. Und er antwortet, ich habe die Erde hin und her umzogen. Also er durchwandert so seinen Herrschaftsbereich. Und eine andere Übersetzung sagt, Schlachter 2000, ich komme vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Und jetzt wirft er Gott vor. Ja, meinst du das zuerst? Gott sagt, hast du gesehen meinen Knecht Hiob, wie er so rechtschaffen ist, fromm. Und wisst ihr, Gott schaut auf uns. Gott schaut auf uns genau so. Und Gott möchte sagen, guck mal, hier ist einer, der mir dient. Und der Teufel sagt, ja, du hast ihn, meinst du, dass er umsonst Gott fürchtet? Guck mal, du hast ihn umzäunt und verwahrt. Wisst ihr, ein Mensch, der Gott dient, der ist wie so eine Oase in der Wüste. Der Teufel tastet ihn nicht an. Und das ist wie ein Reich für sich. Und da, das ist ein Reich des Lichts. Der ist herausgerissen aus der Finsternis. Und er klagt an. Und Gott gibt Hiob in seine Hände. Er weiß, dass Hiob wird ihm standhalten. Er wird Sieg haben. Aber er gibt ihn in seine Hände. Und der Teufel greift ihn an. Und wisst ihr, was Hiob sagt? Hat er jetzt den Teufel gesehen oder Gott? Der hat gesagt, haben wir Gutes empfangen von dem Herrn? Sollen wir das Böse nicht auch mit empfangen? Und wisst ihr, und in dem allem versündigte sich Hiob nicht. Und so sieht man, genauso diese Geschichte kann sich wiederholen. Aber wenn Gott uns manchmal prüft, danach gibt er zwiefältig. Es ist unbedingt, wenn Gott etwas zulässt, danach wird unbedingt etwas Besseres kommen, etwas Schöneres, etwas Herrliches. Wenn wir dann allein an den Himmel denken, Mensch, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was Gott verheißt hat denen, die ihn lieben. Oh, das ist herrlich. Jetzt, wie überwinden wir die Welt? Ich habe zum Teil einiges schon gesagt, aber durch das Wort Gottes ist ein Schwert des Geistes. Wenn auch der Teufel mit dem Wort kommt, wir dürfen mit dem Wort kommen. Und das Wort Gottes ist kräftig und lebendig. Und das will auch uns scheiden, durch und durch. Seele und Geist. Es wird das Fleischliche und das Geistliche trennen. Und damit das Fleisch gekreuzigt wird, dann wird das Fleisch zu einem lebendigen Wort. Wisst ihr? Wenn das Weizenkorn stirbt, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und er stirbt und all seine Kraft gibt ihm keinen, dann stirbt zwar das Weizenkorn, aber es bringt viel Frucht. Und wisst ihr, wenn wir auch uns sterben, unsere Person, und wisst ihr, wer groß sein will, der wird zu einer Zielscheibe. Und wir wissen, je kleiner das Ziel, desto schwerer zu treffen. Und wisst ihr, wenn da nichts ist, dann wird der Teufel immer in Milch schießen. Man sagt, daneben geschossen. Und einmal hat Georg Müller gesagt, der wurde gefragt, wie bist du zu diesem Erfolg gekommen, dass du so viele Kinder versorgen konntest und ohne selbst zu arbeiten, also mit Händen zu arbeiten. Da hat er gesagt, ungefähr 3 Jahre nach meiner Bekehrung bin ich gestorben. Ich starb dem Georg Müller, aber ich starb auch der Welt und ich starb auch allem Tadel und allem Lob der Welt, um allein Gott zu gefallen. Wisst ihr, das sind Überwinder. Durch das Wort Gottes können wir siegen. Und das sind so viele Verheißungen. Jedes Wort ist uns zum Leben gegeben. Jedes Wort ist unsere Speise, das stärkt uns. Und wir dürfen durch das Wort jeden Tag ohne Sünde leben. Glauben wir das? Weil das Wort uns das verheißt. Und nicht mit eigener Kraft. Und da könnte man noch so vieles erzählen, Begebenheiten, aber ganz wichtig, durch den Geist Gottes, wie überwinde ich die Welt? Der Geist Gottes ist da und er möchte doch durch jeden wirken. Aber er kann nur dann wirken, wenn ich nicht zu meiner Ehre, sondern zur Ehre Gottes lebe. Und wenn er durch mich leuchten kann. Er ist ein Feuer. Und es heißt am Ende der Offenbarung, und der Teufel, der hat die Gemeinde umringt. Und wisst ihr, da kommt der Teufel mit einer Lüge. Wir haben nichts zu hoffen. Das Heerlager der Heilige ist umringt. Da packe ich mich am Kopf. Da ist Feuer vom Himmel verheißen. Und wenn wir lesen in den Propheten, Hesekiel 38, 39, einmal durchlesen, was da steht, welcher Sieg da verheißen ist. Hier in Offenbarung 20, da ist nur angetippt. Und Offenbarung, das ist nur kleine Zusammenfassung. Und in den Propheten ist alles super beschrieben. Und Feuer vom Himmel, und wir dürfen dieses Feuer vom Himmel erbeten. Beter sind Wunderverbringer. Wir dürfen durch die Liebe siegen. Wenn nicht die Liebe Gottes ist, die den Vater veranlasst hat, seinen Sohn hinzugeben, war nicht die Liebe es, die Jesus auf diese Erde trieb. Und können wir nicht wir nur durch die Liebe das Böse überwinden? Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Und die Liebe Gottes wird jedem gegeben, der überwinden will. Und es heißt, die völlige Liebe treibt die Furcht aus und die wird ausgegossen als Geschenk Gottes in jedes Herz, der sich der Liebe öffnet. Und die Liebe Gottes ist das Schönste. Wisst ihr, Gott dienen aus Liebe, es gibt nichts Schöneres. Nicht aus Pflicht. Es ist schön, wenn einem jemand aus Pflicht dient. Es ist gut, wenn jemand aus Gehorsam dient. Aber das Beste, der schönste Weg, wenn jemand Gott aus Liebe dient. Oh, durch den Glauben. Alle Glaubenshelden haben durch den Glauben überwunden. Die sind uns zum Vorbild gegeben. Durch den Glauben hat Abel überwunden. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt. Er hat ein Wort empfangen, war gehorsam. Und durch den Glauben hat auch Abraham ist ausgegangen in das Land, da er nicht wusste, er war ein Fremdling. Keiner durfte ihn antasten. Oh, er war ein Überwinder für uns, ein Glaubensmensch. Und auch wir dürfen durch den Glauben die Verheißungen ergreifen. Es heißt, wer glaubt, dass Jesus ist der Christus, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Wisst ihr, Glaube und Liebe, das sind so unzertrennlich. Wenn ich allen Glauben hätte, dass ich Berge versetzte, hätte der Liebe nicht. Null. Wisst ihr, das ist zusammen. Und deshalb, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, glaube an Gott. Und dann, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Sehen wir, durch den Glauben dürfen wir die Welt überwinden. Es ist wunderbar. Das Nächste, wir dürfen durch das Gebet überwinden. Und wir wissen, dass Jesus, gestern haben wir es gehört, selbst Jesus, er musste kämpfen im Gebet. Und er war Überwinder im Gebet. Und es heißt, alles, was er bietet im Gebet, so ihr glaubet, werdet ihr es empfangen. Beter sind Sieger, Beter sind Wundervollbringer. Und ich hoffe, dass in diesen Tagen wir noch viele Wunder sehen werden. Ich möchte uns nur ermutigen, wir dürfen durchs Gebet überwinden. Wir dürfen nur überwinden durch die Gnade. Zu Timotheus hat Gott geschrieben, Paulus geschrieben, so sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christo Jesu. Und uns ist die Fülle der Gnade angeboten, wirklich die Fülle der Gnade angeboten, für jeden Tag neu. Und wir dürfen überwinden nur aus Gnade, nicht aus Verdienst. Aus Verdienst wird keiner selig, nur aus Gnade. Nicht aus Werken, wieder aus Gnade. Und deshalb sagt Paulus, seid nüchtern und wachet. Und er sagt, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird durch die Offenbarung Jesu Christi. Weiter. Durch das Blut Jesu Christi. Wisst ihr, Bruder Semenjuk hat einmal gesagt, da kam der Bruder Bestek einmal erst von Berlin und er kam nach Kitchener und Bruder Semenjuk war da noch so erst frisch im Dienst. Und ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, war das Kitchener oder ein anderer Ort. Aber so ist das, Schwierigkeiten der Kommunikation, unser Gedächtnis ist schwach. Und Jetzt sagt Bruder Seminuk, da ist irgendwie ein Mann in der Gemeinde, der ist so komisch. Ob der vielleicht besessen ist. Und jetzt, oh, sagt er, das kann man leicht durchprüfen. Führe mich zu dem. Jetzt kommen sie dahin, jetzt sagt er, gibt ihm die Hand, und Tag, lieber Bruder, und sagt, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Und er sagt, Amen. Und danach sagt Bruder Bissig zu Bruder Seminuk, der ist nicht besessen. Der Teufel kann das nicht hören. Das Blut Jesu Christi, das ist für ihn etwas Schreckliches. Und danach sagt Bruder Seminuk, Zeit geht, er läuft ab, aber er hat das mal ausprobiert. Die waren mal in Toronto und da war auch so ein, oder glaube ich, war das eine Schwester, die immer so ein bisschen komisch war. Und dann wollte er das. Und der hat diese Geschichte erzählt, Bruder Rösler. Und dann, komm, wir probieren es aus. Dann hat Bruder Seminuk, die waren da zu Besuch gegangen und haben gesagt, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Glaubst du das? Und auf einmal fängt die an, so höhnisch zu lachen. Und hat ihr Angesicht verstellt. Und dann wussten sie, die ist besessen. Und so, wisst ihr, und mir hat Bruder Ilgert gesagt, wenn man betet mit Menschen, die belastet sind, dann muss man beten im Namen Jesu Christi und in der Kraft des Blutes Jesu Christi und in der Kraft des Heiligen Geistes und dann gebieten dem Feind. Und wisst ihr, es funktioniert. Ich könnte euch schon einige Beispiele sagen, wie Gott auch mir schon darin geholfen hat, wo man das anwenden durfte und der Teufel flieht. Er flieht vielleicht nicht gleich. Da muss man kämpfen, da muss man Ausdauer haben, aber er flieht. Und welch ein Sieg ist es, wenn man sieht, dass der Teufel flieht. Und als so das erste Mal Gott mir diesen Sieg gegeben hat, dann war es für mich fast wie ein Wunder. Natürlich ist es ein Wunder, aber Gott gibt Sieg. Und wir dürfen durch das Blut Jesu Christi siegen. Das Blut Jesu Christi, das beschützt uns. Genauso wie in Ägypten, da war die Tür. Die haben die Pfosten mit dem Blut dieses Opferlammes bestrichen. Der Teufel darf da nicht rein. Wisst ihr, stell dich unter das Blut. Das Blut Jesu Christi, das ist mein Siegel. Der Teufel weiß es auch und glaube das. Das Blut Jesu Christi macht mich rein und erhaltet mich rein von aller Sünde. Durch das Bekennen Jesu, den Namen Jesu Christi zu bekennen, ihn als seinen eigenen Herrn zu bekennen. Der Teufel, der mag das nicht. Aber ihn zu bekennen, wie wichtig ist, das ist ein Sieg. Es heißt, wenn du Munden so du von Herzen glaubst, wirst du gerecht und du weißt, wie weiter steht. Römer 10. Und so du mit deinem Munde bekennst, was wird? Wirst du selig? Wirst du selig? Einmal gerettet, dann später. Wirst du selig? Es ist eine Seligkeit, wisst ihr, den Namen Jesu zu bekennen vor den Menschen. Und das ist schwierig. Wir waren mal bei einer Evangelisation in Hamburg. Dann gingen wir so von einem Container zum anderen. Und die Leute einzuladen. Und wisst ihr, wir sind das nicht gewohnt zu missionieren. Ich sag, meine Knie, die zitterten. Und es konnte kaum über meine Zunge. Ja, wir sind gläubig, wir wollen von Jesus erzählen. Wir haben eine Evangelisation. Würdet ihr kommen, nach halber Stunde hier auf dem Spielplatz? Die Leute stehen. Ja, wir kommen. Und dann, es wird immer leichter. gehst du zum Nächsten. Es ist immer leichter. Hier vor kurzem, wir waren in Kempten. Ich habe einige Testamente genommen, Traktate. Und dann ging ich so, dachte, wir sind Zeit nutzen. Die Leute wollen es nicht. Und irgendwie, es ist so eine Hemmung da. Aber wenn man sich überwindet, es geht immer leichter. Es ist so schön, den Namen zu bekennen und danach diese Seligkeit. Also scheue dich nicht. Und Jesus sagt, wer mich bekennet vor den Menschen, den will ich bekennen vor den Engel Gottes und vor dem Vater. Der Name Jesu Christi, das ist eine super Waffe, wenn ich es jetzt mit Jugendsprache sage. Also der Teufel hat Angst vom Namen Jesu. Wenn man ihn nennt, dann flieht der Teufel. Aber man muss rein. Man muss ihn aus reinen Lippen sagen. Und wenn du rein bist und diesen Namen nennst, dann flieht der Teufel. Auch sogar, wenn du noch nicht rein bist. Benny Schmidt, unser Mithelfer in der Jugend, er hat mal von Jesus gezeugt vor der Klasse. Er macht zuerst eine Umschulung gemacht, dann jetzt studiert er. Als er eine Umschulung gemacht hat, da war eine Klasse vor ihm und er, die haben extra gewollt, Benny, würdest du uns erzählen? Die haben dann den Lehrer überredet, dass der Lehrer eine Stunde einräumt. Jetzt diese Gelegenheit, ne? Jetzt Benny erzählt von seiner Bekehrung und was Gott auch schon durch einfach gezeugt von Jesus. Und jetzt einer sitzt hinten und, oh, ich glaube nicht an den Teufel. Sagt er, ich habe keine Angst, der kann mich ruhig haben. Und Benny sagt zu ihm, pass auf, so darfst du nicht sagen, der Teufel kann dich am Wort nehmen. Und es ist ganz wichtig, was wir reden. Er nimmt uns am Wort. Aber da, und dann sagt ihm Benny, wenn du angegriffen wirst, Teufel kann dich am Wort nehmen, dann sag, im Namen Jesu Christi weiche. Und stell dir vor, es sind nach ein paar Tagen, oder war es gleich der nächste Tag, Nico, weiß nicht, aber gleich kommt er zu mir mit solchen Augen, sagt er, weißt du, diese Nacht, ich war schon am Einschlafen, auf einmal kommt auf mich so ein feuriges Gesicht. Sagt er, das ist so ein Schreck. Ich kann es nicht beschreiben. Und dann auf einmal habe ich mich erinnert. Und das kommt auf mich zu, ne, dieses Ungeheuer. Und dann sage ich, im Namen Jesu Christi, weiche von mir. Und dann war es weg. Wisst ihr, Gott hat sich bekannt zu dem Zeugnis. Es ist wahr, der Name Jesu Christi, der ist stark. Und David, der konnte im Namen Jesu Christi den Goliath besiegen. Ein kleiner Stein hat ausgereicht. Oh, das ist wunderbar. Naja, was erwartet den Überwinder? Eigentlich ganz kurz. In Offenbarung, lass uns nur durchlesen und dann werden wir schließen. Und erste Verheißung, Offenbarung 2, Vers 7, das ist der Schreiben an Ephesus. Wer liest? Habt ihr gemerkt, genau wieder zurück ins Paradies. Dort, wo die Herrschaft Satans angefangen hat, da hört sie auch auf. Wir dürfen essen von dem Baum des Lebens. Weiter. Offenbarung 2, Vers 11. Da schreiben an die Gemeinde zu Pergamus. Zu Smyrna. Liest jemand? Da sehen wir, Der zweite Tod, das ist das, der ewige Tod. Der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen und darf, wer überwindet, der wird ewig leben. Weiter an Pergamus, Vers 17. Wisst ihr, das ist eine Predigt für sich. Es ist so wunderbar. Wir dürfen dieses Manna essen und verborgene Dinge mit Jesus erleben und dieser Bund mit ihm. Das ist eigentlich fast zu tief, um es zu kurzen Worten zu sagen. Aber wir lesen weiter. Das vierte, die vierte Verheißung. Kapitel 3, Vers 26. Und weiter. Sehen wir immer wieder, diese ersten drei, da waren, die fangen an, wer Ohren hat, der höre. Und hier wird zum Schluss gesagt, wer Ohren hat, der höre. Und immer wieder, wer Ohren hat, der höre. Weiter. An Sardes. Die fünfte Verheißung, Kapitel 3, Vers 5. Ja, dieses Buch des Lebens, der Name dort, was gibt es Besseres, Köstlicheres, Schöneres? Und dieses Wissen, mein Name steht dort. Es beflügelt einen Menschen und gibt Kraft zu überwinden, aber es ist eine Wahrheit. Wir lesen weiter, die sechste an Philadelphia. Ja, wisst ihr, wir brauchen heute Säulen in der Gemeinde, Pfeiler, wir brauchen Überwinder. Und er sagt, soll nicht mehr hinausgehen. Jedes Wort muss im Glauben empfangen werden. Und wir brauchen heute Überwinder. Und da ist eigentlich wieder, ich sage, eine Predigt für sich. Aber wir gehen jetzt weiter zur letzten Verheißung. An die Laodicea. Im 21. Vers. Da sehen wir, dass selbst demjenigen hier, Laodicea, die waren halt lau, die waren träge, die waren blind, die waren reich geistlich gesehen, so eingebildet. Dachten, sie sind reich, aber waren arm. Und Jesus steht vor der Tür und sagt, ich stehe vor der Tür, klopfe an. Willst du ein Überwinder werden? Ich will dir deinen geistlichen Hunger stillen. Er heißt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wisst ihr, die Sünde ruht auch vor der Tür, die klopft auch an. Überwinde sie, herrsche über sie und öffne die Tür nicht dem Bösen, sondern dem Guten. Lass Jesus rein, gib ihm die Macht, gib ihm all deine Kräfte und er speist dich mit seinem Abendmahl, mit bestem Manna. Und er tischt selbst auf. Wir haben das gehört. Geistlicher Hunger, da fing es an. Und dadurch wirst du ein Überwinder. Und da gibt es noch eine Sammelbibelstelle über alles. Im Ende der Offenbarung. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und er wird mein Sohn sein und ich werde sein Gott sein. Es ist so etwas ganz Besonderes und wir wollen damit auch schließen, ganz kurz am Ende der Offenbarung. Eigentlich heißt, die Reiche der Welt sind unseres Gottes geworden, Gottes Sieger. Und willst du dabei sein? Und Jesus sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich möchte damit schließen und möchte auch ans Herz legen, möchte Gott jedem helfen, möchte Gott mir helfen. Gott legt uns so viel Werkzeug in die Hände, so viel Mittel zum Überwinden und Gott möchte uns zu Überwindern machen. Gott zeigt uns auch beides, die Gefahren, die Einflüsse, Gott zeigt uns auch den Sieg. Und ich denke, wenn wir am Ende doch Verlierer sein werden, wie schlimm dann. Aber wir haben Zeit, wir sind alle hier. Und ich hoffe, dass jeder, der hier ist, zu einem Überwinder wird. Und ich hoffe, dass wir auch mehrere Überwinder schon haben. Und dass Gott auch diesen Segen uns hier schon schenkt. Gott segne uns alle und helfe uns allen. Amen.